ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Er ist das Herz der Hamburger Wirtschaft, zugleich Mythos und eines der wichtigsten Hamburger Standbeine, was unsere Zukunft angeht. Der Hamburger Hafen. Inzwischen 835 Jahre alt. Das sind spannende und wechselvolle Jahrhunderte. Eine Erfolgsgeschichte. Wir erzählen Ihnen die spannende Story vom Aufstieg Hamburgs von der kleinen Siedlung Hammerburg über Hamburg als erfolgreichste deutsche Hansestadt bis zum Hafen von heute, dem größten Seehafen Deutschlands. Wir treffen auf unserer Reise den Mann, ohne den es Hamburg so wohl nie gegeben hätte.
Ich heiße Ansgar, persönlich beauftragt vom Kaiser, um von hier die Nordmission durchzuführen.
Und es geht in die Hansezeit zu einem der gefürchtetsten Seeräuber der damaligen Zeit.
Er ist Pirat, wird geliebt und gehasst.
Klaus Störtebeker.
Gottes Freund und aller Welt Feind!
Störtebeker lebt!
Aber wir zeichnen auch nach, wie in Hamburg der Container Einzug gehalten hat und wie sich der Hafen immer wieder verändert, etwa jetzt in der Hafencity oder auf dem kleinen Grasbrook. Willkommen zur 3626. Sendung. Am Mikrofon sind Petra Vollquarzen, Dietrich Lehmann, Kerstin von Stürmer und Jan Wulff. Hallo zusammen.
Sind Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 zum 835. Hafengeburtstag. Schon vor 7 oder vielleicht 8000 Jahren lebten am Ufer der Elbe unsere Vorvorfahren, und zwar in der Steinzeit. Dass Hamburg zu einem Handelsort wird, weiß Landesarchäologe Rainer Maria Weiß, und damit der Grundstein für den Hafen gelegt wird, das beginnt erst im Mittelalter, im 9. Jahrhundert.
Zinnen und Türme, Burgfräulein und Ritterspiele. Klischees, die uns einfallen, wenn wir an eine mittelalterliche Burg denken. Hamburgs Keimzelle, die Hammerburg, hatte mit alledem allerdings nichts zu tun.
Wir schreiben das 9. Jahrhundert. Der Wind pfeift über die Anhöhe. Oberhalb der Elbe, in der Nähe der Alsterfurt, haben die Ur-Ur-Ur-Hamburger eine erste kleine Siedlung gebaut und sie gegen Eindringlinge gesichert.
Die Anfänge Hamburgs müssen Sie sich sehr bescheiden vorstellen. Wir reden von einer klitzekleinen Befestigungsanlage, einer Burganlage, die aus einem 50 Meter im Durchmesser messenden kleinen Graben bestand.
Anders als oft geschrieben, entsteht die Hammerburg nicht an der Bille, sondern an einem Flussarm der Elbe, dem später zugeschütteten Reichenstraßenfleet. Rainer Maria Weiß steht auf dem Domplatz. Eine von Stahlplatten eingefasste Rampe erinnert an den Wall der historischen Hammerburg.
Wir stehen hier auf einer erhöhten, wenn man so will, Sandkuppe einer Geestzunge, wo um uns rum im Süden die Elbe fließt, wo im Westen mit Blick auf das heutige Rathaus die Alster fließt und wo auch im Norden hinter St. Petri, wo die Europapassage heute steht, die Alster fließt.
Im Jahr 834 passiert das, was die Geschichte der Hammerburg erst so richtig in Gang bringt. Ludwig der Fromme, Sohn und Nachfolger Karl des Großen, beschließt, einen Vertrauten in den Norden zu schicken, den jungen Zisterziensermönch Ansgar. Das Gebiet Nordelbien liegt damals am äußersten Rand des Fränkischen Reichs.
Nördlich des Frankenreiches saßen die Wikinger, östlich saßen die Slawen. Beides Heiden aus christlicher Sicht und beides weitere ins Auge gefasste Expansionsgebiete. Also brauchte man einen Stützpunkt in dieser fernabgelegenen, aber auch gefährdeten Region.
Ansgar kommt als Missionar nach Hammerburg. So prunkvoll wie auf dem Wandgemälde im großen Festsaal des Rathauses dargestellt, war seine Ankunft sicher nicht.
Ansgar trägt da geradezu barocke Gewänder. Wir müssen uns den Zisterzienser Ansgar mit einer ganz einfachen Kutte vorstellen, der also hier mit kleinstem Gefolge beritten vorstellig geworden ist.
In seiner Graphic Novel über die Geschichte der Hammerburg stellt sich der Comiczeichner und Autor Jens Natter Ansgars Ankunft so vor.
Ich grüße euch. Ich bin Graf Bernhard aus dem Geschlecht der Billunger und Herr über Hammerburg.
Ich heiße Ansgar, persönlich beauftragt vom Kaiser, um von hier die Nordmission durchzuführen.
Ansgar und seine Schüler krempeln die Ärmel hoch, machen sich zusammen mit örtlichen Handwerkern an die Arbeit.
Bei einer 50 Meter messenden Hammerburg im Durchmesser wird daneben dann ein 10 Meter langes Kirchlein unter der heutigen St. Petrikirche entstanden sein.
Auch die Geschichte des Hamburger Hafens nimmt zu Füßen der Hammerburg ihren Anfang. Zunächst wird es nur eine ganz einfache Schiffsanlegestelle gegeben haben, eine sogenannte Lände.
Lände heißt, Schiffe können bei voller Tide anlanden. Und wenn dann durch den Tidenhub sich die Elbe senkt, fallen die Schiffe trocken und können dann be- und entladen werden. Dazu wird es einfachste Holzstege gegeben haben, Pfähle und Pflöcke.
Dann ein weiterer Einschnitt. Im Jahr 845 überfallen Wikinger die Hammerburg.
Sie kamen in der Abenddämmerung.
Die Wikinger kommen!
600 Schiffe sollen es gewesen sein, die sich unter gleichmäßigen Ruderschlägen mit so hoher Geschwindigkeit über die Elbe näherten, dass den Bewohnern Hammerburgs nichts anderes blieb, als die Flucht zu ergreifen. Denn schon einen Moment später knirschten die flachen Langboote auf den Strand unterhalb der Siedlung. Und die Krieger stürmten mit gezogenen Schwertern und Äxten die Uferböschung hinauf.
Für das kleine Hammerburg, sagt Rainer Maria Weiß, hätte der Wikingerüberfall das ausbedeuten können. Doch nach einer Zeit der Erholung geht das Leben weiter. 893 wird Hamburg vom Papst offiziell als Erzbistum des Nordens anerkannt. Die Aufwertung löst einen regelrechten Bauboom aus. Zweimal wird die Siedlung erweitert, der Ringwall vergrößert.
Jetzt musste man plötzlich kräftig eine Stadt werden, ein Erzbistum werden. Hat also die Kirche aufgebaut, die Hammerburg doppelt so groß aufgebaut, hat den Hafen richtig ausgebaut.
Aus der einfachen Anlegestelle wird nun erstmals ein befestigter Hafen.
Also auf eine Länge von 300 Metern hat man da bis zu 1,30 Meter hoch das ganze Areal, das ganze Ufer aufgeschüttet. Ja, und damit diese ganzen Sandmassen halten, hat man sie befestigt.
Zu Beginn des 10. Jahrhunderts zeichnet sich Hamburgs Aufstieg zur bedeutenden Handelsmetropole schon klar ab.
Das können wir ganz deutlich feststellen, dass ab jetzt Hamburg ein wichtiger Handelsort für Kaufleute von weit her geworden ist.
Im Jahr 1188 bekommt Hamburg das Stadtrecht verliehen. Als offizielle Geburtsstunde des Hamburger Hafens gilt jedoch der 7. Mai, ein Jahr später.
Wir schreiben das Jahr 1189. Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, ruft zum dritten Kreuzzug auf. In Neuburg an der Donau versammelt sich das größte Kreuzfahrerheer der Geschichte. Auch Graf Adolf III. Von Holstein und Stormarn ist mit seinen Leuten gekommen. Doch es ist nicht nur die anstehende Schlacht, die ihn hierher treibt. Er möchte dem Kaiser Handelsprivilegien abringen. Für Hamburg, die Stadt, deren Landesherr er ist und in die er große Hoffnungen setzt. Hamburg soll ein bedeutender Hafen für den Nordseehandel nach England und Flandern werden. Ein Pendant zu Lübeck, das damals die wichtigste Handelsstadt im Ostseeraum ist. Der Legende nach haben seine Bemühungen beim Kaiser Erfolg. Er erwirbt die Handelsprivilegien am 7. Mai 1189.
Friedrich, von Gottes Gnaden römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs. Wir machen kund, jedermann gleich, den gegenwärtigen wie den zukünftigen, dass wir auf die Bitte unseres geliebten und getreuen Grafen Adolf von Schauenburg seinen Bürgern, die zu Hamburg wohnen, die folgenden Freiheiten schenken und gewähren.
So steht es in der Urkunde, die noch heute im Hamburger Staatsarchiv aufbewahrt wird und der Grundstein ist für Hamburgs Aufstieg zur Handelsmetropole. Allein nur,
das ist ein Text, der nicht um 1189 entstanden sein kann,
sagt Udo Schäfer, Leiter des Hamburger Staatsarchivs.
Das Siegel ist nicht Barbarossas Siegel, das Siegel ist das Siegel seines Enkels Friedrich II. Und zwar ein Siegel, das erst ab 1226, dann bis zu seinem Tod 1250 verwendet worden ist. Das heißt, ist es eine eindeutige Fälschung.
Historiker streiten sich bis heute, ob es derartige Zusagen an Adolf III. Überhaupt gegeben hat und wenn ja, wie weit sie gingen. Fakt ist, ein schwarz auf weiß verbrieftes kaiserliches Vorrecht haben die Hamburger nicht vorzuweisen. Und das wird zum Problem. Denn Erzbischof Hildebold, dem der Aufstieg Hamburgs schon lange ein Dorn im Auge ist, verfügte am 29. September 1259, dass alle Händler auf der Elbe in Stade Zoll bezahlen und 36 Stunden Halt machen müssen. Er führt das sogenannte Stapelrecht ein. Dazu Ralf Wichmann, Mittelalter-Experte vom Hamburg-Museum.
Das Stapelprivileg ist so eins der Dreh- und Angelpunkte des Mittelalters. Das besagte, dass alle Schiffe anlanden mussten und ihre Waren feilbieten mussten. Und dann konnten sie erst weiterfahren.
Für die Hamburger ist die neue Regelung eine Katastrophe. Sie soll Händler veranlassen, ihre Ware in Stade und nicht in Hamburg zu verkaufen. Hamburg reagiert. Doch der Versuch, Stades Zugang zur Elbe mit der eigenen Schiffsflotte zu blockieren, schlägt fehl. Eine andere Lösung des Problems muss her. Und so ersinnen die Hamburger Ratsherren eine List. Sie lassen eine Urkunde fälschen. Darin enthalten ein Recht auf freie Fahrt für alle Hamburger.
Sie sollen mit ihren Schiffen, ihren Waren und ihrer Bemannung von der See bis zur genannten Stadt frei sein, von allem Zoll und Ungeld, sowohl auf der Herreise wie auf der Rückfahrt.
Insgesamt 10.400 Mark, heute ungefähr 1,5 Millionen Euro, lässt sich die Stadt Hamburg diese Urkunde kosten. Es wird vermutet, dass die Ratsherren einem Schreiber Kaiser Friedrich II., dem Enkel Barbarossas, noch dessen Siegel abkaufen, um den Freibrief gültig erscheinen zu lassen. Die Hamburger kommen mit ihrer Fälschung durch. Zweifel an der Echtheit des Dokuments kommen nicht auf. Dazu Jürgen Sanowski, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Hamburg.
Also es gab nicht sowas wie, was wir jetzt Urkundenlehre etwa nennen würden, um leicht zu erkennen, wo habe ich Probleme quasi, die Urkunde nicht authentisch erscheinen lassen.
Der vermeintliche Freibrief Barbarossas wird schließlich von den Hamburger Ratsherren als Beweisstück vor Gericht beigebracht. Erzbischof Hildebold unterliegt dem Streit und muss die Hamburger auf der Elbe gewähren lassen. Der Rest ist Geschichte. Unter Führung Lübecks wird die Hanse gegründet und Hamburgs Aufstieg beginnt. Am Anfang jedoch steht eine Fälschung.
»1143 oder vielleicht auch erst 1159? Als der Handelsbund der Hanse im Mittelalter gegründet wird, gehört Hamburg von Anfang an dazu. Auch wenn die Stadt an Elbe und Alster anfangs keine besondere Rolle spielt, weil andere Handelszentren vielleicht größer und wichtiger sind, Hamburg wächst und wächst und muss sich dabei zunehmend auch gegen Angriffe verteidigen. Auch gegen Angriffe von Piraten oder Freibeutern.
Er ist Pirat, wird geliebt und gehasst.
Klaus Störtebeker, ein Name, den noch heute in Hamburg und eigentlich in ganz Norddeutschland fast jeder kennt.
Störtebeker, Gottes Freund und aller Welt Feind!
Der Legende nach hingerichtet, 1401 als Pirat in Hamburg. Nach seiner Enthauptung soll er noch an mehreren Piratenbrüdern vorbeigelaufen sein, bevor der Henker ihm einen Holzklotz zwischen die Beine geworfen haben soll. Störtebeker ist ein Mythos.
Über das, was man zu wissen glaubt und alle möglichen sagenhaften Geschichten, die sich darum ranken, die verstellen doch sehr den Blick auf die Realität.
Erzählt Historiker Ralf Wichmann vom Hamburg Museum. Das erste Mal namentlich erwähnt wird Störtebeker im Zusammenhang mit einer Schlägerei, weiß Jürgen Bracker, einer der besten Störtebeker-Kenner überhaupt.
Er ist in diese Streiterei hereingeraten, eben im Jahr 1380, ohne dass wir genau wissen, weswegen. Und es waren zwei Leute, die gegen drei kämpften. Er war zusammen mit einem Freund, der sogar einen adligen Herrn hatte. Und die andere Gruppe, die war nur eben auf Schlägerei aus. Es waren drei Leute sogar, die den Störtebeker und den anderen so verprügelt haben, dass Störtebeker mehrere Knochenbrüche hatte.
In den 1390er Jahren taucht Störtebeker dann wieder auf. Zusammen mit den damals schon berühmteren Piraten Gödicke Michel und Klaus Schell.
Störtebeker lebt!
Störtebeker und Co. sind als Piraten, als Freibeuter, als Kaperfahrer oder als Vitalienbrüder immer überaus erfolgreich, so Ralf Wichmann.
Das ist so, als wenn man dann auf der Autobahn heute die Lastwagen anhält und alles, was da drin ist, auslädt und weiterverkauft. Sehr lukrativ. Das haben dann immer mehr Leute gemacht und die bezeichneten sich dann analog zu weiteren mittelalterlichen Bruderschaften als Vitalienbrüder. Also Vitalien sind ja Dinge zum Essen. Das heißt also, sie kaperten Schiffe auf eigene Rechnung und versorgten sich selber sozusagen.
An einem einzigen Tag im späten 14. Jahrhundert, so berichten es englische Quellen, gelingt es Störtebeker und Co. gleich mehrere Schiffe zu überfallen.
Vor allen Dingen im Sund und in den Seegebieten zwischen Norwegen und Dänemark. Und zwar immer in der Hoffnung, dass sie gerade dort englische Schiffe fangen konnten, die mit reichen Waren, vor allen Dingen mit Wollgeschichten kamen.
Unterschlupf finden Gödicke, Michel und Störtebeker meist in Wismar oder Rostock. Aber die Hanse hat 1395 beschlossen, ihre Häfen für alle Vitalienbrüder zu sperren. Störtebeker und Co. müssen sehen, dass sie schnell verschwinden. Nach Norden, nach Westen.
Also Störtebeker und Gödicke Michel segeln aus der Ostsee heraus, natürlich wieder um Jütland herum, denn über den Kanal können sie nicht fahren. Der ist zu klein für sie. Und gehen nach Ostfriesland.
Um Geld zu verdienen, so Jürgen Bracker, heuern die Störtebeker-Leute schließlich beim Herzog von Bayern an, der gleichzeitig als Graf in Holland herrscht. Und den der Handel der Hamburger mit den Engländern stört, weil er daran nichts verdienen kann. Die Vitalienbrüder sind jetzt also in einer neuen Mission unterwegs.
Und sie sollen auf die Insel Helgoland gehen, weil von dort aus eben am allerbesten eben die Flotten abgefangen werden, die nach Hamburg gehen und von Hamburg wieder nach London. Die müssen da vorbei. Und man sieht sie sogar.
Was wiederum die Hamburger Kaufleute auf den Plan ruft. Die stellen eine Flotte zusammen mit schnellen, wendigen Schiffen, sammeln sich nahe dem heutigen Friedrichskoog und segeln bei Ostwind Richtung Helgoland. Das Ziel im Jahr 1400, die Seeräuber im Hafen von Helgoland stellen.
Und da dachten sie, die kriegen wir, denn sie können da nicht rausfahren. Sie können im Grunde genommen die Wehrhaftigkeit ihrer Schiffe für einen Kampf nicht ausnutzen. Und das haben die Hamburger dann eben tatsächlich auch richtig begriffen, die Hamburger Englandfahrer, und haben die Vitalienbrüder dort überwältigt. Das waren ungefähr 114 Leute. 114.
In Hamburg aber kommen, ausweislich der zeitgenössischen Akten, nur 73 Seeräuber an.
Was ist denn da inzwischen geschehen? Nicht? Das muss man ja überlegen. Also, es sind jedenfalls viele entkommen. Und unter denen kann natürlich auch Störtebeker gewesen sein. Einfach deswegen, weil er ja noch mit Namen versammelt war, mit den anderen auf Helgoland. Und dann nachher plötzlich nicht mehr da ist. Und man niemanden hat, den man als Störtebeker eben hinrichten kann. Der fehlt da einfach in diesem Augenblick. Das haben die Hamburger kaum verschmerzt.
Hingerichtet 1401, da ist sich Historiker Jürgen Bracker ziemlich sicher, wurde Störtebeker also nicht.
Gottes Freund! Und aller Welt feind!
Störtebeker lebt!
Wir schreiben das Jahr 1806. Vor den Toren Hamburgs in Bergedorf warten schon tausende französische Soldaten.
Im Auftrag von Kaiser Napoleon sollen sie die Stadt besetzen, wenn möglich friedlich. Marschall Mortier, ein Vertrauter Napoleons, ist es, der schließlich die Stadt einnimmt.
Die Eroberung Hamburgs durch Mortier war natürlich ein Schock,
sagt Historiker Arno Herzig.
Hamburg war auch im Dreißigjährigen Krieg nie erobert worden. Als Mortier kam, ging es primär also auch schon um die Waren, die aus England geliefert worden waren. Und es bestand also ein Edikt, das besagte, dass diese Waren zu beschlagnahmen seien. Nun hatten die Hamburger Kaufleute zwar einige dieser Waren in Sicherheit gebracht, das heißt also über die Grenze nach Holstein, aber es gab doch eben noch große Warenbestände hier, die beschlagnahmt werden sollten.
Das empfinden die Hamburger als Diebstahl. Die Franzosen haben weite Teile West- und Mitteleuropas besetzt, wollen mit der sogenannten Kontinentalsperre auch England in die Knie zwingen und versuchen, den Warentransport mit der Insel zu unterbinden.
Der Schmuggel erlebt einen Boom. Viele Waren kommen von England nach Helgoland, werden dann in Nacht- und Nebelaktionen weiter aufs Festland gebracht, mit kleinen Booten.
Es ist so dunkel. Man sieht nicht die Hand vor Augen. Aber nur im Schutze der Dunkelheit schaffen wir es bis nach Helgoland. Oder willst du, dass die französischen Kommisen uns aufgreifen? Also, sei ruhig.
Die Hamburger Wirtschaft aber liegt am Boden. Der Hamburger Hafen spielt beim Warenumschlag kaum noch eine Rolle, weiß Historiker Ortwin Pelz. Beim Truppentransport aber schon.
Und zwar einerseits zur Süderelbe hin nach Harburg, weil dort kamen die Chausseen an, über die die französischen Truppen auch transportiert wurden. Es gab auch Verbindungen eben zur Küste, also nach Cuxhaven, weil man wollte auch die Elbmündung sichern. Es ging ja immer darum, können britische Schiffe hier bis nach Hamburg an die Elbe kommen und gegebenenfalls die französische Besatzung hier bedrohen. Der Hafen hat ja nie seine Funktion völlig verloren, sondern es gab hier durchaus Schiffsverkehr, allerdings immer unter Beobachtung der französischen Truppen. Sie sind auch über die Elbe nachher abgezogen, ein Großteil der Truppen, mit dem Schiff nach Frankreich zurück.
Und zwar 1814.
Jetzt herrscht hier wieder gute alte hanseatische Ordnung. Gott sei Dank!
Ich bin Kaiser, sei Napoleon.
Slam don't, sei der Hanseat.
Schon wenige Jahre, nachdem die Franzosen weg sind, hat der Hafen wieder zu altem Glanz aufgehoben. Und wieder mal wird klar, dass es ein neues Konzept braucht. Historiker Ortwin Pelz.
Der konkrete Anlass war einerseits der zunehmende Schiffsverkehr, gerade mit Lateinamerika, aber vor allen Dingen die Dampfschifffahrt. Das erste Dampfschiff kam ja 1816 die Elbe aus England raus. Damals maßgeblich in der Planung von Hafenanlagen oder überhaupt Industrieanlagen, Stadtplanung, waren englische Ingenieure, sogenannte Civil Engineers. England war ja auch in der ganzen Industrialisierung sehr fortschrittlich. Und man hat aus England sich Ingenieure kommen lassen, die verschiedene Hafenpläne entwickelt haben.
Die britischen Ingenieure bringen auch die Idee mit aufs Festland, die Hafenbecken oder gleich den ganzen Hafen mit einem Dock zu verschließen, damit Ebbe und Flut beim Be- und Entladen nicht mehr stören.
Das Vorbild ist London, erzählen Carsten Jordan, Leiter des Hafenmuseums bei dem 50er Schuppen, und Ortwin Pelz.
Die waren ja, die englischen Ingenieure, geprägt von der Themse. Die hat einen Tidenhub von über 7 Metern. Und da geht es gar nicht anders. Man kann kein Schiff an eine Kaianlage bringen, wo das Wasser mal 7 Meter höher und mal 7 Meter niedriger ist.
Ja, man hat gesagt, wir können die ganze Innenstadt tidenunabhängig machen und sturmflutsicher, indem wir 5 Schleusen bauen und dann praktisch die Tide außen vor lassen und die Schiffe rein und raus schleusen. Und wir können sogar zu dem neuen Bahnhof, der nach Berlin geht, einen tidenunabhängigen Wasserweg herstellen. Außerdem sind die Kaimauern viel günstiger, wenn wir sie nicht so tief bauen müssen. Tidenoffener Hafen muss viel tiefer sein. Und auch die Krankosten sind geringer, weil die Krane sich auch nicht der Tide anpassen müssen.
In Hamburg beträgt der Tidenhub Mitte des 19. Jahrhunderts keine 7 Meter wie in London, sondern nur 2. Der spätere Wasserbaudirektor Johannes Dahlmann nutzt dies, um die Ideen der englischen Ingenieure für einen Dockhafen zu entkräften. Schließlich geht es nicht nur um Geld, sondern auch um die Versorgung der Stadt aus dem Umland.
Es gab die Ewa-Führer, die und vor allen Dingen auch die Gemüsebauern, und die wollten eben in die Stadt reinfahren mit ihren Ewern. Und wenn man da diese ganzen Schleusen gehabt hätte, hätte das die Schleusen auch verstopft.
Der Sandtorhafen wird schließlich ohne Schleuse gebaut und mit einem völlig neuen Konzept. Die Schiffe liegen direkt am Kai.
Das Konzept dahinter ist der schnelle, tidenunabhängige Umschlag rund um die Uhr. Mit Dampfkraft, mit dem Braunschen Dampfkran, mit Dampfschiffen. Also man hat diesen Hafen für Dampfschiffe gebaut, da lagen vielleicht auch mal Segelschiffe. Aber das Ziel war, Dampfschiffe möglichst schnell abzufertigen, weil die einfach so lange so aufwendig und teuer im Betrieb sind. Man wollte sie so kurz wie möglich im Hafen haben.
Der Sandtorhafen ist der erste Hafenteil, der nach dem neuen Vorbild gebaut wird. Bald darauf folgt der Grasbrookhafen.
Und so hat man dann sich mit Schuppen 1 bis zu Schuppen 80, 81 in den südlichen Teil des Hamburger Hafens weiter vorangearbeitet.
Vorne der Kai, dann die Schuppen und hinten der Bahnanschluss. Ein Erfolgsmodell, das rund 100 Jahre den Hamburger Hafen prägt. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die Geschichte des Hamburger Hafens.
Es ist ein denkwürdiger Tag und zehntausende schaulustige Hamburger sind gekommen. Am 29. Oktober 1888 nimmt der gerade einmal 4 Monate intronisierte Kaiser Wilhelm II. Kelle und Hammer zur Hand und schreitet zur Tat, zum feierlichen Mörtelwurf und Hammerschlag bei der Einweihung des ersten Abschnittes der neuen Hamburger Speicherstadt an der Bruchsbrücke.
Zur Ehre Gottes!
zum Besten des Reiches. Zu Hamburgs Wohl!
Was hier an diesem Tag so feierlich zelebriert wird, ist für Hamburgs Kaufleute schon seit langem ein Politikum, sagt Hamburg-Historiker Ortwin Pelz. Er hat am Museum für Hamburgische Geschichte gearbeitet und beschäftigt sich auch jetzt im Ruhestand weiter mit der Historie unserer Stadt.
Hamburg wurde ja 1871 in das Deutsche Kaiserreich aufgenommen. Für Hamburg gab es das Problem vor, war es eine selbstständige Stadt gewesen mit eigenen Zollgrenzen und eigener Außenpolitik. Nun musste sie sich dem Deutschen Reich unterordnen, hat aber dann hart verhandelt und hat gesagt, also das geht nicht, dass wir jetzt im Zollinland sind im Deutschen Reich, sondern wir brauchen einen Freihafen.
Hamburg ist damals nach Berlin die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Der Hafen, der wichtigste und größte des Landes. Eine gute Ausgangsposition für die anstehenden Verhandlungen.
Aber demgegenüber stand natürlich die Berliner Regierung, der Kaiser und die ganze Macht Preußens, die ihre eigenen Interessen hatten.
Nach zähem Ringen unterzeichnen Vertreter des Hamburger Senats schließlich am 25. Mai 1881 eine Vereinbarung mit dem Deutschen Reich über den Beitritt der Freien und Hansestadt Hamburg zum gesamtdeutschen Zollgebiet. Darin enthalten ein Kompromiss. Hamburg verliert nach einer Übergangszeit seinen Status als zollfreies Staatsgebiet, bekommt aber dafür ein Privileg zugestanden. In einem dafür besonders abgegrenzten Gebiet darf die Stadt auch weiterhin Importgüter zollfrei lagern, veredeln und verarbeiten.
Und genau deshalb hat man dann eben diesen Freihafen eingerichtet, ein sehr großes Gelände, und hat dort dann eigene Lagerhäuser gebaut, den größten Lagerhauskomplex der Welt.
Sagt Historiker Ortwin Pelz. Doch bevor es Mitte der 1880er Jahre überhaupt losgehen kann mit dem Bau der Hamburger Speicherstadt, muss dafür erstmal der Platz geschaffen werden. Und das geschieht zu Lasten der Menschen, die dort wohnen.
Seit dem 17. 18. Jahrhundert war hier eine dichte Bebauung auf der Kerwiederinsel und auf der Wandraminsel. Es lebten hier etwa 20.000 Menschen, ärmere Leute, aber auch Kaufleute und viele Hafenarbeiter. Und die mussten alle umgesiedelt werden. Das heißt, man wollte ja diese Häuser abreißen. Das ging durch Geldzahlungen an die Vermieter und Hausbesitzer. Es mussten gleichzeitig neuer Wohnraum in Hamburg geschaffen werden, vor allen Dingen in Barmbek und im Eimsbüttel und in Hammerbrook. Und hier auf diesem frei gewordenen Gelände, das auch fotografiert wurde, wo man die Trümmer dann sieht der alten Häuser, wurde dann die heute noch existierende Speicherstadt aufgebaut.
Man entscheidet sich ganz in hanseatischer Tradition für den Bau von reich verzierten Gebäuden aus rotem Backstein. Gespickt mit architektonischen Details wie runden Ecktürmen, farbigen Ziegeln und im Sonnenlicht funkelnden Glassteinen.
Was jetzt sich baut aus Backstein fein, Granit und Eisen auf, das meinen wir, wird dauernd sein. Durch schneller Zeitenlauf. Aus echtem Material, ohne Putz und anderem Flimmer, darum braucht sich kein Mensch jemals zu kümmern.
So heißt es in einer eigens für die Eröffnung der Speicherstadt komponierten Hymne.
Kurz nachdem der erste Teil der Speicherstadt fertig ist, nehmen die Hamburger Kaufleute ihre Arbeit auf. Die auf Holzpfählen errichteten Speicher mit ihren damals hochmodernen Lagerböden werden Umschlagplatz für Waren aus aller Welt. Kaffee, Tee, Kakao, Kautschuk und Tabak werden gelagert, bemustert, sortiert und teilweise auch weiterverarbeitet.
Die Speicher waren eigentlich alle nach einem Prinzip angelegt, also mehrere Böden übereinander, durch Luken nach außen zugänglich mit einer Kranwinde, die unterm Dach angebracht war. Und entscheidend war eben, dass sie alle Straßenzugang hatten und auf der anderen Seite den Fleetzugang hatten.
Das Praktische dabei, die mit Stückgut schwer beladenen Schuten können direkt an den Speicher heranfahren.
Man konnte die Schiffe entladen, durch die Kräne wurden die Waren auf die Speicherböden gehoben und auf der anderen Seite konnten sie an Land verladen werden.
Verwaltet wird das Treiben in der Speicherstadt von einer eigens eingerichteten Lagerhausgesellschaft.
Diese Hamburger Lagerhausgesellschaft, heute HHLA, hat von Anfang an die ganze Organisation betrieben, dieses Aufbaus der Speicherstadt. Und die ganze innere Organisation, die Verteilung der Speicher, die Verwaltung, alles, was hier in so einem riesen Lagerhauskomplex geregelt werden muss, das macht ja die heutige HHLA.
Nach dem Zollanschluss wächst der Umschlag des Hamburger Hafens. Von 1888 an in 3 Jahren um fast ein Drittel. 1913 ist er dreimal so hoch. Der Bau der Speicherstadt, eine weitere hanseatische Erfolgsgeschichte.
Hämmern, Sägen, Schleifen. Diese Geräusche sind jahrhundertelang in Hamburg direkt neben den Wohnquartieren am nördlichen Elbufer zu hören.
Seit dem Mittelalter sind vor allem auf dem Grasbrook zahlreiche Holzwerften entstanden.
Die Verlagerung der Werften auf die Südseite der Elbe hat vermutlich schon mit der Überplanung des Grasbrooks ab 1840 mit den Überlegungen, da einen Dockhafen oder Tideoffenen Hafen zu bauen, zu tun.
Sagt Carsten Jordan, der Leiter des Hafenmuseums bei den 50er Schuppen. Ein weiterer Grund, warum sich am südlichen Elbufer größere Werften ansiedeln: Eisen löst Holz als Baumaterial ab.
Die Entwicklung der Eisenschiffbauindustrie ist in Hamburg etwas später gekommen,
sagt Historikerin Johanna Meyer-Lenz.
Der Eisenschiffbau war damals blühend, weil er fing an in Großbritannien, in England. Das war also das Schiffbauland, was da also wirklich Vorarbeit geleistet hat. Sie müssen ganz andere Anlagen haben als der Holzschiffbau. Und das hat sich dann so in den 50er, 60er Jahren langsam entwickelt. Auch da war dann die neue Reiherstiegwerft führend. Damals war das die Godefroysche Werft. Die fing also mit dem Eisenschiffbau an.
Mit der Gründung des Deutschen Reiches erlebt auch der Eisenschiffbau seinen Aufschwung.
Also Krupp vor allen Dingen war ein Lieferant für diese Platten, Schiffbauplatten aus Spanten und alles Mögliche. Es waren also ziemlich schwere Eisenträger, Eisenmaterial, was da angeliefert werden musste.
Um 1900 ist Hamburg einer der wichtigsten Werftstandorte weltweit und die Reeder bauen dann eben in Hamburg und nicht mehr in England, also in Deutschland und nicht mehr in England.
Ab 1878 mischt dabei auch die Werft von Blohm und Voss mit.
Die haben also wirklich für den internationalen Seetransport gebaut und zunächst erstmal für den Warentransport und zwar hauptsächlich oder ganz groß erstmal auf der transatlantischen Route, aber dann auch nach Südamerika.
Die Werftindustrie entwickelt sich zu einem besonders wichtigen Wirtschaftszweig in Hamburg. Tausende Fachleute aus dem ganzen Reich ziehen nach Hamburg, finden auf den Werften Arbeit, so Johanna Meyer-Lenz.
Und zwar brauchten sie Schlosser, spezialisierte Schlosser für den Schiffbau. Sie brauchten Kupferschmiede für die Rohrlegung. Sie brauchten dann ganz besondere Arbeiter. Und das waren nachher die sogenannten Werftarbeiter, die im Grunde genommen diese Eisenbleche und die Formen herstellten und zusammenbauten. Und im Zusammenbau ganz am Schluss waren dann die Nieter. Das war natürlich Knochenarbeit. Es war eine harte Arbeit, also 12 Stunden und mehr, die also auch nicht gerade gut bezahlt wurde. Der Jahreslohn, wenn überhaupt das ganze Jahr über gearbeitet wurde, war durchschnittlich 1000 Mark. Also das müssen Sie heute mit 10-mal nehmen, also mit der Kaufkraft. Aber auch das ist im Grunde genommen ein Lohn, der sozusagen unterhalb des Mindestlohns steht.
Vom Schiffbau leben aber auch viele Zuliefererbetriebe, die über die Stadt verteilt sind.
Kampnagel in Winterhude macht sich einen Namen mit Schiffs- und Hafenkränen. Zeise mitten in Ottensen liefert Schiffsschrauben.
Schwung bringe nach der Jahrhundertwende nicht nur Fracht- und Passagierschiffe, sondern auch Aufträge für die Marine. Alle paar Wochen läuft in Hamburg ein Schiff vom Stapel.
Unten kommt Bewegung in die Arbeiter. Letzte Stopper wird weggeschlagen. Drüben, jetzt ist eine Bresche geschlagen in das 3-4-fache Band von Barkassen und Motorbooten, die den Werfthafen nach außen hin absperrten.
Kaiser Wilhelms Spruch, die Zukunft liegt auf dem Wasser, bezog sich sowohl auf die Handelsmarine wie auch auf die Kriegsmarine.
Wilhelm II. Will auf eine Stufe mit dem ungleich stärkeren Großbritannien kommen.
Und wollte ungefähr so 2/3 der Stärke der englischen Flotte erreichen, um also dann eben eine repräsentative Seemacht zu sein.
Die Überseeschiffe Made in Hamburg nutzen dem Deutschen Reich im Ersten Weltkrieg aber wenig. Deshalb werden auf den Werften der Hansestadt im Eiltempo U-Boote gebaut.
Aber auch die haben letztendlich keinen Einfluss mehr auf den Kriegsverlauf. Bei der Revolution 1918 sind die sozialdemokratisch geprägten Hamburger Werftarbeiter vorne dabei, treiben das Ende des Kaiserreichs mit voran.
Bei den Wahlen im März 1919 ging hier in Hamburg die SPD als stärkste Partei hervor, hatte sogar die absolute Mehrheit.
Deutschland muss viele seiner Schiffe abgeben. Auf den Werften dürfen erstmal nur kleinere Frachter gebaut werden. Mitte der 1920er Jahre aber haben die Hamburger Reeder schon wieder so viele Schiffe wie vor dem Krieg.
Eines Eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte des Hamburger Hafens ist ohne Zweifel das Dritte Reich. Ab 1933 werden nicht nur am Hamburger Rathaus, sondern auch an vielen Stellen im Hafen Hakenkreuzfahnen aufgezogen.
Zunächst profitiert der Hafen von den neuen braunen Machthabern. Die Flottenbeschränkungen, die auf den verlorenen Ersten Weltkrieg zurückgehen, wirft das Reich über Bord. Die Werften erleben einen regelrechten Auftragsboom.
Als 1937 etwa das Kreuzfahrtschiff Wilhelm Gustloff vom Stapel läuft, steht Reichskanzler Adolf Hitler neben Werftchef Hermann Blohm auf Steinwerder.
Ein Schiff liegt vor uns! Jetzt noch ein totes Gebilde, das nun einen Namen erhalten und von den Stapeln, auf denen es gebaut ist, in das Wasser hineingleiten soll. Ihnen, mein Führer, melde ich im Namen der Werft, das Urlauberschiff Baunummer 511 fertig zum Stapellauf.
Es sind aber bei weitem nicht nur zivile Schiffe, die vom Stapel laufen. Das Dritte Reich wappnet sich für einen neuen Krieg, knüpft bewusst an Traditionen an.
Auf Befehl des Führers und Reichskanzlers taufe ich dich auf den Namen Bismarck.
Die Bismarck, gebaut von Blohm und Voss, wird das größte Schlachtschiff seiner Zeit. Adolf Hitler lässt bei der Taufe keine Zweifel an seinen Machtanspruch aufkommen.
Der Stapellauf findet statt im neuen Großdeutschen Reich. Nach einem tiefen Zusammenbruch und Verfall hat der Nationalsozialismus die Nation hochgerissen und zu gewaltigen innen- und außenpolitischen Erfolgen geführt.
Es gab auch die Widerstandsgruppen, die also versucht haben, dann den Zwangsarbeitern, also die da auch natürlich bei Blohm und Voss gearbeitet haben, zu helfen, zu unterstützen.
Zwangsarbeiter im Hafen. Fast alle Unternehmen beschäftigen sie. In der Nähe der 50er-Schuppen etwa sind viele von ihnen in einem Speicher zusammengepfercht. Die Nazis betreiben dort eine Außenstelle des KZs Neuengamme.
Zwischen dem 24. Juli und dem 3. August legen britische und amerikanische Bomberflugzeuge weite Teile der Stadt in Schutt und Asche.
Der britische Premier Winston Churchill hat die Entscheidung getroffen, deutsche Städte wie Hamburg flächendeckend zu bombardieren. Zur Zermürbung der Moral der deutschen Bevölkerung. Seine Begründung, wenn es jemandem gefällt, ruppig zu spielen, können wir auch ruppig spielen.
We can never defend to the German and Japanese level. But if anybody likes to play rough, we can play rough too.
Die Operation Gomorra trifft auch den Hafen, so Carsten Jordan vom Hafenmuseum.
Im Zweiten Weltkrieg sind bevorzugt die Werften bombardiert worden im Hamburger Hafen, weil da auch die U-Boot-Produktion beispielsweise stattgefunden hat. Und auch die Hafenanlagen. Der ganze Hafen war blockiert durch Schiffe, die untergegangen waren und dann erstmal mühsam gehoben werden mussten.
Werften, auf denen einmal die größten und stolzesten Schiffe der Welt entstanden sind, aber auch vermeintliche Wunderwaffen von Adolf Hitler, U-Boote, Großkampfschiffe liegen in Schutt und Asche. Eine genaue Zahl, wie viele Menschen dabei ums Leben kommen, gibt es nicht.
Die Zerstörungen reichen von den Elbbrücken bis nach Finkenwerder zur Rüschhalbinsel. Dort befinden sich eine Außenstelle des KZ Neuengamme und Baracken für Kriegsgefangene. Die Häftlinge arbeiten auf der deutschen Werft nebenan.
Heini Allmann ist bei Kriegsende 11 Jahre.
Und da hat sich die Werft angegriffen und wir sollen nicht mehr hinkommen in den Überbunker. Da hat wieder in den K-Bunker sitzen. Und als wir da rückkamen, nur einen Tag lang, ja, da wir von der KZ nichts mehr nur und auch von den Urwaldbunker und die liegen die Hüngen in das Gestell von den Hallen von der Deutschen Werft.
Am 3. Mai 1945 marschieren die Briten in Hamburg ein, übernehmen auch den Reichssender Hamburg.
This is Radio Hamburg, a station of the Allied Military Government. Hier spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung.
Im Hafen bietet sich ein verstörendes Bild. Der britische Kriegsberichterstatter Warren Thomas.
Die Docks sind noch mehr verwüstet als die Stadt selbst. Die Werft Blohm und Voss gleicht einem Wald aus in sich verschlungenen Eisenträgern. Mitten in diesem Chaos stehen unfertige U-Boote und rosten. Vor 2 Monaten wurde an ihnen zuletzt gearbeitet. Seitdem ist Hamburg eine tote Stadt.
Hamburg was a dead city.
Wenn man genauer hinschaut, dann sind die Schäden enorm. Wie Anfang der 50er Jahre Reporter Karl-Heinz Heulmann und der damalige Hafenbaudirektor Karl August Mühlrath schildern.
Von der Kehschuppen- und Speicherfläche waren 90% zerstört. 300 Kilometer Hafenbahngleise ragten geborsten in den Himmel. 800 Kräne lagen umgestürzt auf den Kees oder im trüben Wasser der Hafenbecken. 3000 Wracks mussten gehoben werden. Das ist genauso viel, wie auf allen deutschen Binnenschifffahrtsstraßen gesunken waren.
Die Anlagen des Hafens waren durch über 40 Großeingriffe, die nur dem Hafen galten, nahezu zerschlagen.
Aber die Stunde Null ist nicht das Ende des Hamburger Hafens, sondern der Anfang eines neuen Kapitels. Container, bei denen von außen niemand weiß, was drin ist, sie prägen heute das Bild des Hamburger Hafens. In den 50er und 60er Jahren sieht die Arbeit im Hafen noch völlig anders aus. Und sie ist körperlich anstrengender, viel anstrengender.
Zu diesen Orgelklängen könnte ein Hafenarbeiter in den 50ern in seiner Freizeit über den Hamburger Dom geschlendert sein. Sein Arbeitstag beginnt damals oft mit so einer Durchsage im Radio.
Und hier noch eine wichtige Durchsage des Arbeitsamtes. Für die Arbeit im Hafen werden zusätzlich 3000 Arbeitskräfte benötigt.
Viele sogenannte unständige Hafenarbeiter ohne dauerhafte Anstellung sind über Bekanntmachungen wie diese zu ihren Aufträgen gekommen, sagt Carsten Jordan, der Leiter des Hafenmuseums.
Als Unständiger war man registriert bei der Hamburger Admiralitätsstraße. Das war praktisch das Arbeitsamt vom Hafen und man konnte sich dann dort melden und wurde dann bei dem einen oder anderen Schiff eingesetzt.
Kriegsschäden sind Hamburg in den 50er Jahren noch deutlich anzusehen. Der Hafen aber floriert wieder.
Die haben mir den Sack auf den Puckel gegeben und dann musstest du sehen, damit hinlaufen zum Sabel. Und da wurde gesabelt, teilweise 75 Kilo Kaffeesäcke.
Horst Röschen arbeitet später bei der Hala. Seine Ausbildung aber macht er bei einem Quartiersmann in der Speicherstadt. Knochenarbeit, wie damals vieles im Hafen.
Also es war sehr harte Arbeit, aber auch sehr gesellige Arbeit.
Und Arbeit, bei der ein Hafenarbeiter ganz besonders auf seinen Kollegen angewiesen ist.
Der wurde dann Schwester genannt im Hafenjargon. Denn es ging eben darum, ganz schwere Lasten zu bewegen. Und das konnte man nur zu zweit.
Wenn Sie nicht genug Leute zum Löschen haben, dann fordern Sie noch 30 Mann an. Und sofort mit dem Laden beginnen. Das Schiff muss heute wieder raus.
Zeit ist Geld. Damals wie heute. Fernsehfilme aus dem NDR-Archiv, online zu sehen unter NDR Retro, geben uns einen Einblick in die Hafenarbeit der 50er und 60er Jahre.
Manche Arbeiten im Hafen sind weniger beliebt als andere.
Also wenn man jetzt irgendwelche stinkenden Häute tragen musste, dann war das natürlich sehr unbeliebt. Aber man konnte es sich auch nicht immer aussuchen.
Innerhalb des Hafens weiter transportiert, etwa in die Speicherstadt, werden die Waren von Ewa-Führern.
Da die Ewa-Führer mit ihren Schuten im gesamten Hafengebiet eingesetzt wurden, kannten sie jeden Winkel. Man nannte sie daher auch das Gehirn des Hafens.
Oder Schutenschubser.
Heißt es im Stück Tallimann und Schutenschubser mit Ehrenamtlichen aus dem Hafenmuseum. An den Kais der Hafenbecken drehen sich die Krane.
Krane in den 50er, 60er Jahren waren die Vollportalkrane großer Fortschritt, weil die im Gegensatz zu diesen Vorkriegskranen flexibler waren. Also die hatten nicht das Halbportal im Weg, was einen großen Bereich abgedeckt hat am Kai, den man nicht mit dem Kran bedienen konnte.
Für die Mittagspause gehen die Hafenarbeiter in eine der zahlreichen Kaffeeklappen im Hafen.
12 Uhr mittags füllen sich die Kaffeeklappen. Baracken und Buden mit der Theke, den Spielautomaten, den rohen Tischen für Bier und Bockwurst und Kartenspiel.
Kriegen Sie ihn hier oder nehmen Sie ihn mit? Die Flasche sehen.
Pfaffteil, nicht nur mit Wurst, sondern auch mit Bier. Auch das gehört damals im Hafen dazu.
Die Hafenarbeiter schuften am Kai, die Händler in den Kontorhäusern kümmern sich darum, die Waren weiterzuverkaufen.
Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse, Sultaninen, Pflaumen, Aprikosen, getrocknete. Dann Gewürze, Pfeffer, Kardamom, Ingwer. Ich habe gerade heute die Nachricht bekommen, dass ein Dampfer leer geworden ist. Der ist vorgestern eingetroffen. Der bringt für mich Kokosraspel mit aus Ceylon und Ananaskonserven aus Formosa.
Exotische Früchte aus fernen Ländern, typische und beliebte Produkte in der Wirtschaftswunderzeit. 1961 baut die Hala einen modernen Bananenschuppen.
Von Bord werden die Bananen über witterungsgeschützte Spezialelevatoren
in die geheizten Fruchtschuppen gebracht.
Der Arbeitsplatz von Horst Röschen ist ab 1966 der Kaispeicher A.
Wenn ein Schiff hier mit 120.000 Sack Kakao gekommen ist, da haben wir dann die ganze Woche mit zwei Schichten immer dran gearbeitet.
Der Speicher, auf dem heute die Elbphilharmonie steht, ist damals zwar deutlich moderner als die anderen Speicher, aber dennoch ein Auslaufmodell.
Wie das Haus fertig war, da haben wir schon gesagt, es ist praktisch schon überholt. Weil wir gesehen haben, der Container setzt sich immer mehr durch.
Hafenarbeit in den 50er und 60er Jahren. Heute erzählen Ehrenamtliche im Hafenmuseum davon, bei Führungen oder in Videos.
Das war noch typischer Hafen, richtig typischer Hafen. Da war einer für den anderen da, einer für alle, alle für einen.
Kinder können ausprobieren, wie das damals war, als im Hafen die Säcke flogen.
Und erster Sack, hopp. Und zweiter Sack, hopp. Und dritter, hopp. Das muss schneller laufen! Da.
Ein großer Spaß, der zumindest einen Eindruck von der Hafenarbeit gibt, die Ende der 60er Jahre Geschichte ist.
Dann beginnt die Zeit der Container und im Hafen einmal mehr eine neue Ära.
1968, genauer gesagt am 31. Mai 1968, beginnt im Hamburger Hafen ein neues Zeitalter.
Das erste Vollcontainerschiff macht am Burchardkai fest. Die American Lancer ist 213 Meter lang und beladen mit den neuen Blechkisten aus den USA. Die Container sind in Hamburg angekommen. Jene Stahlboxen, die den Warentransport revolutionieren sollen. Haller Hafenarbeiter Wolfgang Hartmann steht damals am Kai und erwartet die American Lancer.
Alle waren in Aufregung. Das erste Schiff kommt und wir hatten eine Brücke, eine D-Mark-Brücke, die zweite war schon im Aufbau und dann ging das los. Wir kannten den Schiffstyp. Das sind ja die alten aus dem Krieg, die Liberty-Schiffe, wo die Amis ihre Panzer hier mit nach Europa gefahren haben. Und da haben die Masten abgeschweißt, haben die Luken vergrößert, haben Zellguides eingebaut. Und schon waren das Containerschiffe, Vollcontainerschiffe.
Die Entscheidung für die Stahlboxen im Hamburger Hafen ist vor allem dem damaligen Wirtschaftssenator Helmut Kern zu verdanken. Denn die Widerstände gegen dieses neue Ding namens Container sind im traditionsreichen Hamburg eher groß, erinnert sich Kern.
Es gab ja durchaus unter den alten Hafenlöwen große Bedenken. Die sehr verdienstvollen Wiederaufbauer des Hafens nach dem Kriege, Ernst Plate oder Kurt Kalischer, waren ja der Meinung, diese Kiste kommt uns nicht in unseren Hafen. Ich habe 1966 bei einer Amerika-Reise aber gesehen, wie der erste wirkliche gewerbliche Güterverkehr per Container zwischen Port Elizabeth und Puerto Rico funktionierte. Und mir war völlig klar, das ist eine Revolution in der Transporttechnik.
Diese Revolution hatte in den 50er Jahren in den USA begonnen. Der Spediteur Malcolm McLean aus North Carolina fährt Obst, Gemüse und auch Baumwolle. Im Hafen von Hoboken in New Jersey wartet er jedes Mal stundenlang, bis die Hafenarbeiter schließlich alle Baumwollballen mit Haken vom Laster aufs Schiff transportiert haben. Und McLean träumt von einer effizienteren Art von Truckaufbauten, die im Ganzen verladen werden.
Ich beobachte, wie sie loslegen, roll die Dinger runter, sie nehmen sie mit den Haken. Und ich sag mir, warum nehmen wir nicht den ganzen Aufbau vom Laster? Das war mein erster Gedanke. Nimm den ganzen Aufbau runter.
Er entwickelt eine standardisierte Transportbox, kauft eine Reederei und erfindet das entsprechende Hebegeschirr. Am 26. April 1956 beginnt in Hoboken das Containerzeitalter.
An Pier 21 liegt ein Schiff, das aussieht wie eine Kreuzung aus Frachter und Flugzeugträger. Es heißt Ideal X. Mit solchen Schiffen wurden im Zweiten Weltkrieg Flugzeuge und Treibstoff nach Europa transportiert. Doch heute bekommt die Ideal X eine besondere Ladung. Ein Kran hebt mit Spezialgreifern ganz neu entwickelte Blechboxen direkt von LKW-Anhängern auf das Schiff. Es ist die Geburtsstunde der Containerschifffahrt.
Container, das heißt Effizienz und auch Einsparung von Arbeitskräften, was den Widerstand der Gewerkschaften auf den Plan ruft.
Wir hatten die Eröffnung von Port Elizabeth und ich bin draußen und schaue dem Schiff zu, wie es arbeitet. Ich schaue hoch und da steht ein Kerl und beugt sich über die Reling und beobachtet die Brücken. Ich kannte ihn nicht, ein großer, dicker Kerl.
A big fat guy, and he was watching.
Ich ging also hin zu ihm, als er so über der Seite hing und schaute und sagte, na, was halten Sie davon? Und er sagt, das Beste, was wir tun können, diesen Hurensohn an Ort und Stelle versenken.
Auch in Hamburg fürchten die Gewerkschaften um die Hafenjobs. Eine schwierige Situation für den SPD-Politiker Helmut Kern.
Es wurde natürlich über Arbeitsplätze geredet, aber insoweit sind ja deutsche Gewerkschaften doch wesentlich wacher als die Amerikaner damals. Man sah sehr schnell im Bereich auch der Gewerkschaften, dass dieser Container nicht vermeidbar ist. Und wenn man ihn ablehnen würde, würde der Hafen sterben.
Und auch andere sind skeptisch, zweifeln daran, dass Reedereien die lange Revierfahrt nach Hamburg in Kauf nehmen, um hier ihre Containerschiffe zu be- und entladen.
Diese Leute übersahen aber nicht, dass Hamburg ein gewaltiges eigenes Ladungsaufkommen hat. Und wenn die Schiffe, die hier ankommen, etwa ein Drittel ihrer Container als Lokoverkehr, also vom Ort kommend oder in den Ort gehend, haben, dann ist es wesentlich vernünftiger, die Elbe raufzufahren, als die in Bremerhaven auszuladen und mit dem LKW über die Straße zu transportieren.
Jahrzehntelang kennt der Containerumschlag nur eine Richtung, steil bergauf. Besonders nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung erlebt Hamburg rasante Wachstumsraten. Manche träumen sogar schon davon, dass Hamburg Rang 1 der Containerhäfen in Europa übernimmt. Aber seit einigen Jahren stagniert der Umschlag und Hamburg verliert Marktanteile gegenüber Rotterdam und Antwerpen. Wie sich das ändern kann nach dem Willen des Hamburger Senats, dazu später mehr. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Es ist eine mutige Idee damals, kurz nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung. Dort, wo noch der Freihafen voll im Betrieb ist, könnte ein neuer Stadtteil entstehen. Ein Stadtteil, den wir heute als Hafencity kennen.
Alles beginnt hinter verschlossenen Türen im Januar 1991. Erster Bürgermeister ist Henning Foscherau, SPD. Und der empfängt den Chef des Hafenbetreibers Hala, Peter Dietrich.
Der schlägt eine Art Tauschgeschäft vor. Damit in Altenwerder ein neuer Hafen gebaut werden kann, soll das Hafengebiet zwischen Kehrwiederspitze und den Elbbrücken der Stadt zugeschlagen werden.
Wenn man das dann an die Öffentlichkeit gebracht hätte, glaube ich, wäre die Hafencity nie gebaut worden.
Sagt Buchautor Gerd Kehler, der die Anfänge des Geheimprojekts Hafencity recherchiert hat.
160 Hektar Fläche umfasst das Gelände. Und das gehört im Wesentlichen der Stadt. Aber auf dem Gelände haben noch viele Firmen ihren Sitz. Und die Hallen sind im Wesentlichen Eigentum der Nutzer. Die Hafenfirmen dürfen erstmal nichts von dem Geheimplan wissen, so Architekt Volkwin Mark.
Die natürlich im Eigennutzen ihre Verlagerung sich hätten vergolden lassen müssen, dann wäre diese Stadtplanung nicht zustande gekommen. Um Grundstücksspekulation auszuschließen, die jede Stadt zerstört, musste geheim gehandelt werden.
Volkwin Mark erhält Mitte der 90er Jahre den Auftrag, eine Machbarkeitsstudie für das Areal zu entwickeln.
Unter der Maßgabe absoluter Verschwiegenheit, kein Schriftstück, kein Fax. Nur konspirative Treffen in der Hauptverwaltung der Hala. Und natürlich habe ich erst gedacht, das geht nicht. Ich kann es im Büro nicht machen. Wir haben ein vollkommen transparentes Büro.
Das Ergebnis, eine Hafencity, ist machbar und hat vor allem Potenzial.
Im Stillen kauft die Hala Gebäude auf dem Areal auf, um eben Spekulationen zu verhindern. Erst 1997 stellt Henning Foscherau im Überseeclub seine Vision der Hafencity öffentlich vor.
Was die Innenstadt als Herz und Aushängeschild Hamburgs angeht, so habe ich die Vision eines revitalisierten Stadtraums mit lebendiger Nutzungsmischung von Arbeiten, Wohnen, Versorgung, Freizeit, Fremdenverkehr, Kultur. Die Erweiterung der Innenstadt um den innerstädtischen Hafenrand eröffnet die in Jahrzehnten einzigartige Möglichkeit, diese Vision Realität werden zu lassen.
Die Hafencity nimmt, zumindest auf dem Papier, schnell Gestalt an.
Egbert Kossack, Hamburgs Oberbaudirektor von 1981 bis 1999, gibt die Devise aus. Es dürfen nicht nur Büros entstehen, es müssen auch viele Wohnungen in der Hafencity gebaut werden.
Dieser Grund hat immer der Stadt gehört. Sie hat den Boden, auf dem jetzt gebaut wird, nicht teuer kaufen müssen. Wenn sie ihn jetzt mehr oder weniger teuer verkauft, dann ist das für sie ein großes Geschäft. Es könnte aber sein, dass der Stadtteil in 10, 20, 30, 40 Jahren viel erfolgreicher ist, wenn nicht ganz so teuer verkauft wird und dafür sehr viel mehr Menschen dort wohnen und weniger arbeiten.
2001 beginnen die Arbeiten.
Dieses Geräusch ist es, das die ersten Jahre der Hafen City beherrscht. Und dieses. Großbaustelle Hafen City, die größte überhaupt in Europa.
Der neue Stadtteil wird wie eine Werft erhöht gebaut, um auch in einigen Jahrzehnten noch Sturmfluten standzuhalten.
Die ersten neuen Häuser schließen direkt an die Speicherstadt an. Gebaut wird rund um den Sandtorhafen.
Oberbaudirektor ist inzwischen nicht mehr Egbert Kossak, der architektonische Vater der Hafen City, sondern Jörn Walter.
Hamburg sollte, wie es immer gewesen ist, modern bleiben, es sollte vernünftig bleiben und es sollte der Zukunft zugewandt bleiben und nicht der Vergangenheit.
2004 sind die ersten Häuser fertig. Sie tragen Namen wie Ocean's End, H20 oder Dock 4. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ziehen zwar auf eine riesige Baustelle, sind aber stolz auf ihre Pionierleistung.
Wir mischen hier mit und wir lesen ja ständig, jeden Tag im Fernsehen, in der Presse über die Hafen City und wir können ja mitreden, weil wir es live jeden Tag miterleben und ich möchte niemals mehr tauschen. Das Beste hier ist, dass die Queen Mary bei meinem Schlafzimmer vorbeifährt. Das finde ich traumhaft.
2004, 2005 nimmt die Hafen City dann richtig Fahrt auf. Der Dahlmann-Kai schießt aus dem Boden. Die Straße, die zur Elbphilharmonie führt, so Jürgen Bruns-Behrentelk, der Chef der Hafen City GmbH.
Alle Grundstücke sind vergeben. Das bedeutet, dass wir in diesem Sommer noch 3 oder 4 weitere Bauten mit etwa 300 Wohnungen in Bau gehen sehen werden. Und wir werden sicherlich die restlichen Wohnungen im nächsten Jahr in den Baubeginn gehen sehen. Das Thema Hafen City wird dann bis an die Philharmonie herangewachsen sein.
Apropos Elbphilharmonie. Als Aushängeschild ist das Konzerthaus auf dem Dach des Kaispeicher A gedacht. Gleich neben der Kehrwiederspitze.
Erste Ideen gibt es bereits 2001. 2007 gibt der Senat unter Ole von Beust schließlich grünes Licht. Auch die Bürgerschaft stimmt zu. Hartmut Wegener, Chef der stadteigenen Realisierungsgesellschaft, hofft anfangs auf einen zügigen Bau.
Das erste Konzert in der Elbphilharmonie soll im September stattfinden, wenn wir es schaffen, Anfang 2009 mit dem Bau fertig zu sein. Und ich denke, das wird ein ganz tolles Ereignis für Hamburg sein.
Am Ende dauert es 7 lange Jahre mehr. Und die Kosten der Elbphilharmonie vervielfachen sich.
Zwischendurch wächst und wächst die Hafen City drumherum. Zu Büros und Wohnungen kommen die ersten kulturellen Höhepunkte der Hafen City. Im Sandtorhafen der Traditionsschiffhafen, das Museum Prototyp und das Internationale Maritime Museum. Für das stellt die Stadt dem Sammler Peter Tamm einen der wenigen historischen Kaispeicher in der Hafen City zur Verfügung. Grünender Abschluss soll schließlich nach dem Willen des jetzigen Bundeskanzlers und früheren Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz der sogenannte Elbtower sein. Eines der höchsten Hochhäuser, das bei den Norderelbbrücken in den Himmel wachsen soll. Nach der Pleite des Immobilienimperiums Signa von René Benko aber ruhen die Arbeiten. Ausgang ungewiss. 835 Jahre Hamburger Hafen. Das wurde in diesem Jahr 4 Tage lang gefeiert. Die Geschichte des Hafens reicht aber eigentlich viel weiter zurück. Und sie ist noch lange nicht zu Ende. Gerade jetzt stehen wichtige neue Weichenstellungen an. Vor rund einem halben Jahr hat die Stadt mit der Schweizer Reederei MSC vereinbart, dass MSC knapp die Hälfte am größten Hafenbetreiber, der Hala, übernehmen soll. Die Hoffnung, es kommt wieder mehr Ladung nach Hamburg. Der Hafen erhält einen Modernisierungsschub. So MSC-Chef Sören Toft.
Wir haben schon mehr als 70 Standorte weltweit, wo wir Terminal-Partnerschaften schon haben. Jetzt kommt ein sehr wichtiger und großer dazu, nämlich die Hala. Aber ich bin ganz überzeugt, dass wir werden die Mitarbeitern hier sicherstellen und beweisen, dass wir sind ein sehr guter und vertrauenshaftiger Partner.
Noch aber gibt es Proteste der Belegschaft und der Hala-Deal zwischen Stadt und MSC ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Unter anderem müssen Bürgerschaft und EU-Kommission zustimmen. Bei einem anderen wichtigen Projekt im Hamburger Hafen hat der Senat erst vor wenigen Wochen ebenfalls eine Grundsatzentscheidung getroffen. Die marode Kühlbahnbrücke soll durch einen höheren Neubau ersetzt werden. Kosten wahrscheinlich rund 5 Milliarden Euro. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt.
Wir empfehlen, die Brücke höher zu machen, weil schon heute Schiffe, die im Hamburger Hafen regelhaft abgefertigt werden, nicht mehr unter dieser Brücke hindurch passen. Das sind gar nicht die ganz, ganz großen Riesenschiffe, die wir hier auch kennen, sondern das sind die, wo die Schifffahrt heute schon von einer mittleren bis größeren Größe trifft. 14.000 TEU und mehr an dieser Stelle.
Fertig ist die neue Kölbrandbrücke wahrscheinlich erst Anfang der 2040er Jahre. In der Geschichte des Hamburger Hafens gibt es eine Konstante. Alles ändert sich irgendwann. Das war sie, die 3626. Sendung des Hamburger Hafenkonzerts. In der kommenden Woche ist der langjährige Flottenchef der Reederei Hapag-Lloyd zu Gast, Kapitän Richard von Berlepsch.
Also jetzt im Moment sind wir bei 126 Schiffen, die wir im Eigentum haben, und dann haben wir noch mal ungefähr 150 Schiffe dazu gechartert. Also insgesamt kommen wir so auf ungefähr 260 Schiffe, die für uns direkt fahren. Zusammen im Netzwerk, wir arbeiten ja in Allianzen mit anderen Reedereien zusammen, bieten wir unser Netzwerk mit ungefähr 800 Schiffen an.
Für heute tschüss, Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagen Kerstin von Stürmer, Jan Wulff, Petra Volkwarzen und Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.